HR Info Netzwelt
mit Roman Warschauer. Hallo. Machen wir eine kleine Zeitreise. März 1996. Gerade findet in Hannover die Computermesse CeBIT statt. Wieder einmal schieben sich hunderttausende Besucher durch die Hallen. Internet, E-Mail, das sind die ganz großen Trendthemen. Und der finnische Handyproduzent Nokia präsentiert auf der Messe ein Gerät, das es vorher so nicht gab, den Communicator. Hier in einer Fernsehwerbung aus der damaligen Zeit.
Es gibt viele Wege, sich zu verständigen. Mit dem neuen Nokia Communicator haben Sie es in der Hand, immer den besten Weg zu finden. Er ist ein Handy und er bietet Fax, E-Mail und Internetzugang. Alles zusammen in einem.
Der Communicator gilt heute für viele als das erste Smartphone. 5 Monate nach der CeBIT kam das Gerät dann auf den Markt, am 15. August 1996, also vor genau 25 Jahren. Und somit feiert eben auch das Smartphone in diesen Tagen sein 25-jähriges Jubiläum. Und genau darum geht es diesmal bei HR Info Netzwelt. Wir schwelgen in Nostalgie und blicken zurück. Wir schauen, wie die Geräte unseren Alltag verändert haben, wo sie heute stehen und wie es weitergeht mit den Smartphones, was danach kommen könnte. 25 Jahre Smartphone, ein Vierteljahrhundert gibt es also schon diese Technologie. Und damit ist sie doch eigentlich auch schon reif für ein Museum. Und tatsächlich, ich bin jetzt am Museumsufer in Frankfurt und hier gibt es das Museum für Kommunikation. Und ich habe gehört, da gibt es auch den Nokia Communicator, also das Gerät, das man so als das erste Smartphone bezeichnet. Wir sind jetzt im Museum für Kommunikation im Untergeschoss in der Dauerausstellung. Bei mir ist Joel Fischer, der hier unter anderem für digitale Technologien zuständig ist. Und hier sehen wir eine ganze Reihe an, ja, so den Anfängen des Smartphones. Und da ist auch der Communicator dabei. Den gucken wir uns noch mal ganz kurz an. Was war an dem so besonders? Oder wenn man da mal so drauf schaut, da sieht man schon, was der kann und was er nicht kann, oder?
Also wenn man drauf schaut, dann sieht es auf jeden Fall eher wie so ein kleiner Laptop aus. Man sieht eine Volltastatur und ein kleines Display eben aufgeklappt. Wenn man ihn dann aber schließt, dann sieht es einfach wie ein großes, klobiges Handy aus, was ganz normal einen Tastaturblock vorne drauf hat und ein Display. Und das ist eben auch das Besondere dran, dieser Hybrid. Also es ist eine Kombination, und zwar die erste Kombination von einem Handy und einem Personal Digital Assistant, PDA abgekürzt, was sozusagen ein digitaler Organizer, also Kalenderfunktion zum Beispiel oder als Adressbuch mit Kontakten konnte man da speichern. Und eben Nokia hatte dann 1996 zum ersten Mal diese beiden Geräte in einem kombiniert, und das war sozusagen der Startschuss fürs Smartphone als einem internetfähigen Mobiltelefon, wo man unterwegs dann tatsächlich alle Funktionen nutzen konnte. Die PDAs davor mussten eben immer an ein Kabel angeschlossen werden, also zum Beispiel um Daten auszutauschen, also E-Mails oder dergleichen zu schreiben. Fax war damals auch ein großes Thema. Mussten immer ans Kabel angeschlossen werden, und deshalb ist eben dieser Nokia 9000 Communicator sozusagen das erste Smartphone im technischen Sinne. Das Wort selber gab es erst 2 Jahre später als Produktbeschreibung, aber so von der technischen Seite her ist da der Anfang. Auch der Durchbruch, weil es eben den längere Zeit auf dem Markt gab, und diesen Communicator, den gab es ja dann auch bis Mitte der 2000er Jahre als Serie. Im Vergleich jetzt zu einem amerikanischen Vorläufer, der gerne als Smartphone bezeichnet wird, nämlich der Simon von IBM.
Den sehen wir auch hier nebendran sozusagen. Der steht so ein kleines bisschen weiter unten, sieht noch ein bisschen älter aus, um es mal so auszudrücken.
Ja. Ja, ist halt wie so ein Telefonhörer, der sozusagen einfach noch ein Touchscreen oder ein lang, sehr längliches Display dabei hat. Und es war tatsächlich ein Touchscreen, das mit einem Stylus bedient wurde. Und es ist auch im Grunde ein Mobiltelefon, aber das Problem war einfach, dass die Daten, das Mobilfunknetz einerseits gar nicht so ausgeprägt war zu der Zeit auch in den USA, dass man überhaupt Datenübertragung machen konnte. Sprich, er war nicht so mobil wie jetzt eben dann später der Communicator, mit dem man wirklich auch HTML-Seiten aufrufen konnte unterwegs. Das war eben mit dem Simon nicht möglich. Den musste man dafür immer an einen PC anschließen, wenn man das überhaupt wollte auf diesem Display, ne?
einfach weil ihnen sozusagen diese dauerhafte Mobildatenverbindung fehlt. Ich muss, um Daten auszutauschen, ihn dann immer an den Rechner dranhängen. Und wenn ich jetzt nochmal zu dem Communicator zurückkomme, da sehe ich dann da so Funktionstasten. Da steht drauf Telefon, Fax, SMS, Internet, Kontakte, Notizen, Kalender, System. Das war im Prinzip alles, was er konnte. Das heißt aber auch, das würde ich jetzt so sagen, richtete sich dann eher auch an den Geschäftskunden, an den, der sozusagen sein Büro mitnehmen will.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss auch die Preise da im Kopf halten. Das war 2.700 Mark kosteten die damals. Das war ein Haufen Geld. Und nicht nur die Anschaffung. Ne? Man muss auch die laufenden monatlichen Kosten und auch jede Datenminute hatten bis zu 2 Mark gekostet. Also es war ein teures Surfen zu der damaligen Zeit, sodass das auch von Nokia selber als Büro in der Westentasche oder im Westentaschenformat verkauft. Und es ist es ja auch im Grunde. Ne? Also dieses Gerät konnte man gut einstecken, wobei es eben auch damals Stimmen gab, dass es gar nicht so einfach war für die Westentasche, weil die Taschen auch sehr schnell ausleierten oder sogar rissen, wenn das da drin war, weil der halt schon auch 400 Gramm schwer ist. Also es ist jetzt kein lockerflockig mal wie heute das Smartphone in der Brusttasche. Ne? Das ist schon ein Backstein quasi, oder beziehungsweise wir hatten einen Nutzer, hatte mir erzählt, der wurde dann später auch mal ausgelacht, weil er eben so einen riesen Backstein nannten, die das damals am Ohr hier halten würde, währenddessen andere, also zu der Zeit muss man ja einfach auch sehen, waren vor allem möglichst kleine Handys waren modern, ne? Und wenn man dann plötzlich den Communicator auspackte, war das halt schon 2 oder 3-mal so groß wie die Handys von anderen, ne?
Und wenn wir jetzt hier an dieser Wand weiterschauen, da gibt es ja noch eine ganze Reihe anderer Geräte, die dann in den Folgejahren rauskamen. Alle zeichnen es eigentlich aus, dass sie irgendwie immer eine Tastatur hatten. Viele werden noch die berühmten Blackberries kennen mit der kleinen Tastatur, mit der man vor allem ganz gut E-Mails schreiben konnte. Und dann springen wir rechts noch ein Stückchen weiter. Da ist ein Monitor, da läuft ein Filmchen drauf und das ist die Präsentation des ersten iPhones 2007.
3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is 1 device. And we are calling it iPhone.
Also das war der damalige Apple-Chef Steve Jobs, der erst so ein bisschen in der Präsentation damit spielt, dass sie 3 Geräte vorstellen, nämlich einen iPod, also mit dem man Musik hören kann und Filme gucken kann, ein Telefon und ein internetfähiges Gerät. Und dann wird klar, das ist 1 Gerät. Manch einer würde vielleicht sogar sagen, das Smartphone, wie wir es heute kennen, startete eher 2007, oder?
Jein, würde ich dazu sagen. Also Sie haben auf jeden Fall recht. Also die, wie wir es heute kennen, mit Touchscreen, der mit den Fingern bedient wird, das war schon völlig neu. Aber es gab natürlich Vorläufer. Also hier an der Wand sehen wir diesen T-Mobile Sidekick. Der war eben 2005 schon verbunden, immer ständig mit einer Hersteller-Homepage, auf der alles gespeichert war. Dieses Konzept ist jetzt nicht von Apple erfunden worden. Apple hat es aber extrem benutzerfreundlich gemacht und damit auch Anreiz geschaffen, eben dass private Personen Smartphones plötzlich wollten und brauchten. Obwohl sie gar nicht so, also das Internet war eben nicht so der Punkt, wie sie auch sagten. Sondern das kam dann einfach damit. Und man sieht eindeutig eben die Zahlen der Smartphones schnell natürlich stark nach oben durch das iPhone und auch das Design wurde stark beeinflusst.
Gefühlt würde ich aber sagen, so den richtigen Durchbruch, dass man mobil das Internet benutzt und dass es auch wirklich gut funktioniert und dann auch die entsprechenden Angebote dann von der Provider-Seite da war, kam dann aber schon so mit der Zeit des ersten iPhones.
Ja, das war auf jeden Fall dann die Zeit der Flatrates und der Datenpakete. Das war auch, denke ich, ein großes Thema davor. dass die ganzen Verträge, die man für diese früheren Smartphones brauchte, einfach auch noch zu teuer waren, als dass sich das jetzt auch Jugendliche zum Beispiel wirklich leisteten. Dann kam natürlich dazu, man konnte kostenlos dann übers Internet Nachrichten verschicken. Das ist eine ganz neue Entwicklung dann gewesen, die dann ab 2007, 2008 dann auch mit den entsprechenden Apps, also WhatsApp zum Beispiel, ist ja der größte Vertreter hierzulande, aber auch andere Apps dann kostenlos schicken konnten.
Joel Fischer vom Museum für Kommunikation in Frankfurt. Das Smartphone, wie wir es heute kennen und wie es heute fast jeder benutzt, dass das natürlich auch wirklich unser Leben so in gewisser Weise verändert hat, das ist im Prinzip jedem klar. Aber was würden Sie sagen, wie stark hat sich da wirklich unser Leben verändert? Oder auch, ich meine, das ist das Museum für Kommunikation, vor allem eben auch wahrscheinlich die Kommunikation verändert.
Es hat eingeschlagen, würde ich sagen, aber nicht so von heute auf morgen. Also es ist ein Prozess, der eigentlich mit dem Handy anfängt. Es gab in den 90er Jahren diesen Handyboom, wo viele schon einfach mit dem Mobiltelefon, das war schon Alltagsgegenstand und Teil der Alltagskultur. Mit dem Smartphone kamen dann aber neue Dinge, also Thema Internet, die Möglichkeiten einerseits sich zu informieren, aber dann auch mit dem Internet zu kommunizieren mit anderen auf anderen Kanälen und jetzt eben auch aktuell Videochats ist nochmal ein großes Thema geworden. Aber davor auch, dass man Bilder verschicken konnte und nicht nur Texte kommuniziert, sondern wirklich querbeet die Medien oder auch Musik austauschen kann und verschicken. Das hat sich ganz stark geändert und dadurch auch unser Kommunikationsverhalten, was dann stärker weg vom Telefonieren, also vom Gesprochenen, von der dialogischen, verbal-dialogischen Kommunikation eben zur schriftlichen Kommunikation. Und das ist auch was wir jetzt hier mit unserem Sammlungsaufruf, den wir gestartet haben, bemerkt haben bislang, dass also wirklich jeder sagt, er hat sobald mit dem Smartphone da war, hat er mehr oder sie mehr geschrieben, anstatt zu telefonieren. Und der Grund eben, warum wir diesen Sammlungsaufruf, den wir Smartphone 25 erzähl mal genannt haben, gestartet haben, war, um genau diese Frage zu beantworten. Was hat sich denn genau verändert? Also klar, man sagt immer, es war was ganz Neues, es hat viel verändert, aber das ist also ein bisschen ungreifbar. Und wir wollen jetzt eben oder suchen aktuell nach Geschichten, nach persönlichen Nutzungsgeschichten, um dem ein bisschen mehr auch Beweise oder Substanz oder einfach auch was Greifbareres zu geben, um dann wirklich zu sagen, das zum Beispiel hat sich anhand dieses Beispiels konkret verändert. Und bei den ersten Stories, die jetzt auch schon eingingen, da merkt man, wie ich sagte, eigentlich schon sehr deutlich, dass einfach die neuen Kommunikationsmöglichkeiten, Informationsmöglichkeiten und die Mediennutzung einfach dann den Ausschlag gaben und dann alles, das alles halt in einem Gerät war, was man eben mal kurz mitnimmt. Also ich hatte eine Story, die ging dann auf Pilgerfahrt auf dem Jakobsweg und war froh, dass sie einfach alles dabei hatte. Also Karte, Notrufsäule sozusagen und gleichzeitig noch den Fotoapparat und das Telefon oder die Nachrichten, um dann eben mit denen, die zu Hause sind, Kontakt zu halten. Ne? Also, und das ist halt so dieses, ich sage gern, der digitale Tausendsassa, weil einfach scheinbar alles möglich ist und einfach in die Tasche gesteckt werden kann.
Nochmal zu diesem Aufruf. Das heißt, Sie haben gesagt, schickt uns im Idealfall euer erstes Smartphone oder eure Smartphones, die ihr so besessen habt und erzählt Geschichten dazu oder vielleicht auch eine Geschichte, die sich dann über diese ganzen verschiedenen Geräte hinzieht. Und da haben Sie tatsächlich dann auch Geräte bekommen.
Ja, ich habe sehr viele Geräte. Mein ganzes Büro steht momentan voll. Aber es ist auch toll. Also ich dachte auch viele gleiche Geräte, aber es ist doch sehr unterschiedlich. Also was die Leute dann nacheinander alles für Geräte hatten und die besonders tollen Reihen sind natürlich die wirklich geschlossen sind. Also vom ersten Handy bis zum aktuellen Smartphone, das natürlich noch genutzt wird, aber man hat da wirklich dann mehrere Jahrzehnte stellenweise eben an einer Handybiografie oder Handyvita, die man dann mit ganz vielen kleinen, großen, tollen, spannenden, traurigen Geschichten, freudigen Geschichten füllen kann. Und das ist sozusagen Kern dieses Sammlungsaufrufs und das ist auch das, was wir jetzt zum Jubiläum dann auch auf unserer Online-Präsentation stelle ich drei dieser Stories auch erstmal sich vor und es sollen dann auch weiter weitere folgen. Und wir hoffen auch, dass noch weitere kommen. Also gerne einsenden. Da gibt es ein Online-Formular, wo man das dann tun kann. Es müsste jetzt nicht unbedingt eine geschlossene Reihe sein, wenn es einzelne Geschichten sind. Die sind auch immer spannend und können auch dazu beitragen, dann im Großen einfach genau diese Frage ein bisschen mehr Substanz zu geben oder Hintergrund, Kontext. Wie hat das Smartphone unser Leben beeinflusst und konkret natürlich auch unser Kommunikationsverhalten?
Joel Fischer vom Museum für Kommunikation in Frankfurt. Mit ihm habe ich unter anderem über den Communicator, das erste Smartphone, gesprochen und darüber, wie das Smartphone unsere Art der Kommunikation verändert hat. Das Museum für Kommunikation hat unter dem Titel Smartphone 25 Erzähl mal persönliche Geschichten von Menschen gesammelt, die sie mit ihren Smartphones verbinden. Veröffentlicht werden Bilder der jeweiligen Smartphones und die Geschichten dazu auf der Internetseite des Museums. Der Bitkom, das ist der deutsche Digitalverband, also der Branchenverband der Digitalwirtschaft. Sebastian Klöß ist dort der Bereichsleiter für Consumer Technology, also auch für den Bereich der Smartphones zuständig. Und auch ihn habe ich gefragt, wie Smartphones aus seiner Sicht den Alltag verändert haben.
Das Smartphone hat, glaube ich, unseren Alltag so stark verändert wie kaum ein anderes Gerät und vor allem nicht in so kurzer Zeit. Also wenn ich auf mich schaue, es ist eben ein Gerät, was immer dabei ist. Also es ist wirklich so ein immer dabei Gerät. Wir haben damit auch das komplette Internet eigentlich immer mit dabei und das merkt man dann auch. Das heißt, man ist irgendwo in der Stadt unterwegs, man hat keine Angst mehr wie früher, sich zu verlaufen oder muss vorher lang den Stadtplan wälzen, sondern man kann sich darauf verlassen, man wird ans Ziel geführt, sei es mit einer Karte, Karten-Apps, sei es dann aber auch mit Mobilitäts-Apps von der Bahn oder vom Nahverkehr. Das heißt, man ist eigentlich immer unterwegs, hat es immer dabei, findet immer ans Ziel. Also das ist sowas, was ich bei mir auf jeden Fall merke, was eine Riesenveränderung war. Was natürlich auch eine Veränderung ist, die Kommunikation hat sich nochmal verändert. Also davor mit dem Handy war es schon so, man hat dann doch angerufen oder hat SMS geschrieben, damals dann auch noch für jede SMS eigens gezahlt. Jetzt ist es so ganz selbstverständlich, man hat eine Messenger-App drauf, man schreibt jemanden, man schickt jemanden, wenn es besser passt, auch mal kurz eine Sprachnachricht oder man hat auch die Möglichkeit einfach mal zu einem Videochat, was jetzt gerade in den letzten Monaten ja, glaube ich, ganz viele Familien plötzlich auch für sich entdeckt haben. Bei mir ist es keine Ausnahme. Also auch wir teilen uns jetzt in der Familie viel häufiger per Videochat mit und da spielt sehr, sehr häufig auch das Handy eine Rolle. Genauso spielt es eine Rolle, wie ich schaue einfach mal kurz nach einem Produkt, was mich vielleicht interessiert, bin auch vielleicht im Laden und gucke einfach mal Bewertungen von dem Produkt an. Ich schaue, wo es das Produkt vielleicht auch günstiger gibt und bestelle es dann auch direkt vor Ort. Das heißt, es hat auch so das Shoppingverhalten von uns wahnsinnig verändert, einfach dadurch, dass immer diese Informationen überall verfügbar sind. Und es ist auch sowas, wenn ich unterwegs bin, wenn ich was zu essen suche in einer unbekannten Stadt, kann ich eben auch gleich mal schnell gucken, wo gibt es eigentlich hier ein Restaurant, wenn ich Pizza möchte, wo gibt es hier gerade Pizza und was meinen andere Kunden davon. Das heißt, es hat dann auch sehr stark so die Nutzerbewertung und die Kundenbewertung, glaube ich, nochmal verändert gegenüber dem normalen, dem Internet zu Hause.
Stichwort Videokonferenzen mit dem Smartphone, gerade jetzt in Corona-Zeiten ja besonders wichtig und praktisch, könnte man sagen. Ohne das Smartphone hätten wir es in der Pandemie noch schwerer gehabt?
Absolut. Also ich glaube, während Corona hat sich das Smartphone definitiv als ein Segen herausgestellt. Also gerade Familien konnten jetzt doch in Kontakt bleiben. Also jetzt, wo man sich vielleicht nicht physisch treffen wollte, konnte, durfte, hat man einfach die Möglichkeit gehabt, eben sich nicht nur zu schreiben, wie früher ein SMS oder miteinander zu telefonieren, sondern man konnte sich dann wirklich in der Gruppe auch austauschen. Das heißt dann wirklich, wenn der Bruder in der einen Stadt ist und die Eltern in der nächsten Stadt und die Schwester nochmal in einer anderen Stadt lebt, hat man eben die Möglichkeit, sich als Familie zusammenzuschalten, sich auszutauschen und sich auch zu sehen. Ganz persönlich bei mir zum Beispiel, ich bin Vater geworden Ende letzten Jahres und da war es dann eben auch so, dass dann die frischen Großeltern sehr lang den Enkel einfach überhaupt nur über Videokonferenzen, über Smartphone kennengelernt haben. Das ist ein Riesenvorteil, den es, denke ich, allein vor 15 Jahren überhaupt nicht gegeben hätte. Und das ist ja nur der private Aspekt. Ich glaube, im Arbeitsleben sieht es genauso aus. Also da hat eben das Smartphone zusätzlich natürlich mit dem Laptop auch dafür gesorgt, dass wir jetzt viel besser auch von zu Hause arbeiten können, von unterwegs arbeiten können, viel besser unsere Termine, unsere beruflichen Termine auch koordinieren können, uns da auch austauschen können. Das heißt, gerade die ganze Kommunikation oder das Zusammenhalten, auch dann, wenn man nicht physisch zusammenkommen kann, hat das Smartphone wahnsinnig erleichtert.
Schauen wir mal in die Zukunft. Sie sagen, es gibt eine Welt nach dem Smartphone. Aber wenn eine Technik diese Geräte ablösen kann, dann muss die doch genauso vielseitig sein und gleichzeitig mehr bieten. Das heißt, die Technik wandert dann zum Beispiel in eine Brille?
Ist tatsächlich, also jedes Gerät, das das Smartphone ablösen will, muss eben genauso vielseitig sein. Es muss sich so gut vernetzen lassen mit allen möglichen Geräten drumherum und muss uns in so vielen Situationen helfen, wie es das Smartphone heute schon tut. Und wenn man jetzt mal schaut, welche Technologien sich da gerade entwickeln, dann sehe ich dann wirklich in Richtung Augmented Reality eigentlich so den nächsten Schritt, der kommen könnte. Weil ein Nachteil des Smartphones ist heute, wenn ich es bedienen will, ich muss es in die Hand nehmen und ich muss meinen Blick auf das Smartphone richten. Was gut ist, wenn ich zu Hause am Schreibtisch sitze, was weniger gut ist, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, in einer belebten Straße, an einer Ampel etc., wenn ich einfach meine Umgebung nicht mehr wahrnehmen kann. Und da ist, glaube ich, ja, der Riesenreiz, den jetzt Augmented Reality bieten kann, in dem Moment, wo es dann wirklich alltagstaugliche Augmented Reality Brillen für den Endnutzer gibt. Das heißt, Brillen, die möglichst so klein und unauffällig sind wie heutige Brillen oder wie eine Sonnenbrille, in die aber weitere Informationen eingeblendet werden können. Und zwar jetzt nicht einfach nur irgendwelche Zahlen oder Buchstaben, die eingeblendet werden, sondern Inhalte, die wirklich perspektivisch korrekt sich in unsere Umgebung einpassen. Das heißt, wenn da mir beispielsweise ein Tisch angezeigt wird, dann muss das so erscheinen, als ob der Tisch bei mir im Wohnzimmer steht und ich muss mich auch drumherum bewegen können, als ob es ein echter Tisch wäre im Wohnzimmer. Und ich glaube, solche Augmented Reality Brillen, wo ja in diesem Jahr die erste dann wirklich für den Consumer-Bereich schon auf den Markt kam, haben perspektivisch das Potenzial, Smartphones ablösen zu können. Gerade wenn man sich anschaut, dass so etwa rund die Hälfte aller Deutschen zumindest gelegentlich eine Brille nutzen, dann haben all die ja eigentlich schon einen riesen Nutzen, weil sie eh schon eine Brille tragen und dann eben zusätzlich noch die Informationen eingeblendet bekommen könnten und nicht mehr aufs Smartphone schauen müssten.
Das ist doch eine große Herausforderung. Da muss ja dann möglichst auf kleinem Raum eine ähnliche Rechenleistung verbaut werden und auch Akkus müssen da etwa rein. Alles einfach eine Frage der Zeit?
Ist, glaube ich, wirklich eine Frage der Entwicklung und eine Frage der Zeit. Heute ist es so, jetzt diese ersten Consumer-Brillen, die hängen wirklich noch am Smartphone und zwar direkt mit dem Kabel verbunden, weil noch auf die Recheneinheit, Kommunikationseinheit etc. des Smartphones zugegriffen wird, um ja, das Gerät, die Brille auf der Nase dann eben möglichst kompakt und klein zu halten. Aber da wird sich auch die Miniaturisierung, glaube ich, in den nächsten Jahren fortsetzen. Die Technik wird sich immer kleiner und besser in diese Brillen einpassen lassen. Und da spielt dann auch sowas wie die neue Mobilfunkgeneration 5G eine große Rolle. 5G hat ja nicht nur einen Vorteil, dass Daten wahnsinnig schnell übertragen werden können, sondern auch mit einer geringen Verzögerung. Also mit einer sehr geringen Verzögerung, einer geringen Latenz. Und das hat den Vorteil, dass ich einen Teil der Rechenleistung aus dem Gerät bei mir im Gesicht auf der Nase auslagern kann in Rechenzentren. Das heißt, die aufwendigen Rechenprozeduren laufen dann im Rechenzentrum und die Daten werden eben in beide Richtungen sehr, sehr schnell und ohne große Verzögerungen gestreamt. Das ist so vielleicht so ein Anwendungsfall generell von 5G, der total spannend werden wird, so im Bereich ja, Augmented Reality und auch Virtual Reality.
Was glauben Sie denn, wann könnte tatsächlich das Smartphone abgelöst werden durch was Neues, sei es etwa eine Brille?
Ein Blick in die Glaskugel ist natürlich immer extrem schwierig. Also es ist jetzt so, ab diesem Jahr gibt es jetzt wirklich so dieses erste Consumer-Modell, was autark funktioniert. Im Businessbereich gibt es ja seit mehreren Jahren schon wirklich autark funktionierende Augmented Reality-Brillen, die natürlich dann einfach von der Größe nicht so alltagstauglich sind. Meine Prognose ist, dass in den nächsten 5 Jahren erstmal Augmented Reality-Brillen Smartphones ergänzen werden und ab dann so die Möglichkeit ist, dass sie immer autarker werden und wir dann vielleicht wirklich den Schritt vom Smartphone in Richtung Augmented Reality Brillen gehen werden. Und die Nutzer in Deutschland sind da sogar ziemlich optimistisch. Wir haben Anfang des Jahres die Smartphone-Besitzerinnen und Besitzer gefragt, wann sie das vermuten. Und 26% sagen tatsächlich, dass Datenbrillen Smartphones ablösen werden, und zwar schon im Jahr 2030.
Auch das Smartphone wird irgendwann durch etwas Neues abgelöst, vielleicht schon ab dem kommenden Jahrzehnt. Das meint zumindest Sebastian Klöß vom Digitalverband Bitkom. Die neuesten Smartphones auf Herz und Nieren testen, neue Entwicklungen begleiten, Trends erkennen, das machen die Redakteurinnen und Redakteure bei der Computerzeitschrift CT. Steffen Herget arbeitet dort im Ressort Mobiles und auch mit ihm wollte ich über die Zukunft des Smartphones sprechen. Zunächst haben wir uns aber die aktuellen Trends vorgenommen. Gibt es denn noch große Änderungen bei den Smartphones? Manch einer sagt ja, die Geräte seien ausentwickelt.
Ist schon in vielen Sachen so, dass man sagen könnte, es ist so einigermaßen ausentwickelt. Ne? Also bei der Akkutechnologie hat sich in den letzten Jahren relativ wenig verändert. Die Rechenleistung von den Prozessoren ist mittlerweile auch so bei 300-400 Euro Smartphones, so dass man damit locker irgendwie gut rumkommen und alles erledigen kann. Das war vor ein paar Jahren eigentlich noch nicht so. Da konnte man die billigen Sachen für viele, oder die billigen Geräte für viele Dinge nicht so wirklich gebrauchen. Wo sich nach wie vor sehr viel tut, neben der Funktechnik, jetzt klar mit 5G, das immer mehr in den Smartphones drin ist, ist nach wie vor bei den Kameras. Da passiert immer noch sehr, sehr viel. Jetzt mit zum Beispiel Porträtmodus, der jetzt auch in Videos kommt, mit immer aufwendigeren Nachtmodi, Sternenfotografie, solche Dinge und unterschiedlichen Brennweiten. Früher, ne, hatte man eine Kamera am Handy, jetzt sind es 3, 4, 5 teilweise. Da passiert schon noch eine ganze Menge. Und eben, was sieht man jetzt gerade wieder mit den Neuheiten, die diese Woche vorgestellt worden sind, mit den Klapp-Smartphones, mit den Faltgeräten, die man eben zusammenklappen kann wie ein altes Klapp-Handy.
Über faltbare Handys bzw. faltbare Displays sprechen wir ja schon länger. Ist das etwas, was sich durchsetzen könnte, was der Kunde dann auch tatsächlich will?
Ich glaube schon, dass es dafür einen Markt gibt, weil es einfach ganz, ganz schön von der Vorstellung ist, dass ich ein Handy habe, was ich in die Hosentasche stecken kann und dann auffalte, um zum Beispiel unterwegs irgendwie vernünftiger im Internet surfen zu können oder mal einen Film zu gucken, ein Spiel zu spielen und darauf eben nicht dieses kleine Display verwenden zu müssen. Aber es hat natürlich auch seinen Grund, dass sich Handys so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Nämlich zum Beispiel, dass es immer weniger bewegliche Teile gibt, immer weniger Knöpfe, keine Tastaturen mehr, weil das alles Dinge sind, die natürlich eher kaputt gehen können, die mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. Und das ist natürlich mit einem Gerät mit so einem dicken Scharnier in der Mitte, wo dann auch vielleicht Staub eindringen kann und so. Bei der Haltbarkeit bin ich immer noch ein bisschen skeptisch, auch wenn jetzt die neuen sogar wasserfest sind. Ich glaube, es wird die normale, oder die normal klingt so gewöhnlich, aber so die Handyform, an die man sich so gewöhnt hat, dieser starre Balken, die wird schon auch weiter existieren. Aber ich glaube, dass die Faltgeräte da eine schöne Alternative sein können.
Smartphones haben ja eine ganze Reihe an Sensoren. Was ist da noch zu erwarten? Ich habe zum Beispiel jetzt häufiger schon den Begriff des LiDAR-Sensors gehört, aber ich gebe es offen zu, ich habe wieder vergessen, was das genau ist.
Der LiDAR-Sensor ist tatsächlich was relativ neu ist, was Apple angefangen hat einzuführen. Mit dem kann man über die Kamera und die dazugehörigen Sensoren und Objektive eben dreidimensionale Objekte oder Räume abscannen und dadurch Modelle erstellen oder Entfernungen, Größen bestimmen. Das ist tatsächlich was, wo man viele Einsatzzwecke sich vorstellen kann. Was es in einigen Smartphones schon eine Weile gibt, aber was immer noch eine sehr geringe Auflösung hat, sind Wärmebildkameras. Das ist jetzt nichts für den Massenmarkt. Aber zum Beispiel für Smartphones, die im Handwerk oder im Baugewerbe oder bei Maschinenprüfungen eingesetzt werden, wo man vielleicht schnell gucken kann, welche Teile werden heiß, wenn sich irgendwas bewegt oder wo gibt es eine Wärmebrücke. Solche Sachen sind natürlich einfach was, wenn ich das in der Hosentasche habe und wenn das immer in meinem Smartphone ist, dann wird das auch immer mehr benutzt.
Steffen Herget von der Computerzeitschrift CT. Schauen wir mal mehr in die Zukunft. Sebastian Klöß zum Beispiel vom Branchenverband Bitkom, der hält es durchaus für möglich, dass das Ende des Smartphones gar nicht mehr so weit ist. Schon in weniger als 10 Jahren könnte es abgelöst werden. Teilen Sie da seine Meinung?
Um mir das vorzustellen, müsste ich erstmal gucken, von wo das Smartphone kam. Und wenn ich mir dann anschaue, welche Geräte es alles kannibalisiert hat auf dem Weg. Die Kamera, das Notizbuch, das Navi-System, die Landkarte, den MP3-Player, den Walkman. Das ist jetzt alles irgendwie, das sind alles Sachen, die das Smartphone übernommen hat. Und jetzt übernimmt es noch die Fernbedienung für Smart Home und noch vielleicht das irgendwie das Banking-Terminal, den Impfausweis, den E-Perso. Da fällt es mir im Moment schwer, mir vorzustellen, dass das von einem anderen Gerät en bloc übernommen werden kann. Also das da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Manche Sachen natürlich sicherlich, gerade mit Wearables, mit Smartwatches lässt sich vieles auch leichter umsetzen. Also wenn ich irgendwie ein Gerät am Handgelenk habe, mit dem ich bezahlen kann, Musik hören kann, telefonieren kann, ist das auf jeden Fall schon was Tolles. Und dann kann ich mein Smartphone vielleicht auch oft zu Hause lassen. Es wird dann aber oft am großen Display mangeln vielleicht. Und deshalb habe ich da ein bisschen Schwierigkeiten, mir vorzustellen, was es sein könnte, was das Smartphone übernimmt.
Wäre die Smartbrille dann da vielleicht ein Kandidat, eine Brille, die all das kann, was auch ein Smartphone kann und eben gleichzeitig nicht die Tasche ausbeult?
Das wäre schon möglich und viele Menschen sind ja auch als Brillenträger dran gewohnt, sowas auf der Nase zu haben. Für diejenigen allerdings, die keine Brillenträger oder Brillenträgerinnen sind, ist das schon, glaube ich, ein größerer ich sag mal, ein Einschnitt klingt hart, aber eine größere Änderung zu ihrem normalen Verhalten, wo ich nicht weiß, ob man das 24/7 haben möchte. Ne? Das müssen wir mal gucken, wo sich das hinentwickelt. Und es müsste die Nachteile, die das Smartphone jetzt hat, vielleicht nicht noch schlimmer machen, wenn ich da zum Beispiel an die Akkulaufzeit denke, wo man ja heute schon sagt, ne, mein Einfach-Handy von früher, das musste ich irgendwie alle ein, zwei Wochen laden und mein Smartphone muss jeden Abend ans Ladegerät. Das machen die Hersteller ja auch nicht aus Spaß, sondern weil die ganzen Sachen Strom brauchen und ein Akku Platz braucht. Und da müsste sich schon einiges tun, damit ich das auf sehr viel kleineren Geräten wie eben einer Uhr oder einer Brille, wo auch viel weniger Platz von Akku ist, abbilden kann. Nicht, dass man dann ein Gerät hat, was viele Sachen übernehmen kann, aber dafür in so einem Punkt dann vielleicht noch viel schlechter ist.
Das Smartphone ist 25 Jahre alt. Kaum ein Gerät dürfte unseren Alltag so verändert haben. Die Art, wie wir kommunizieren, wie wir mit Informationen umgehen oder wie wir einkaufen. Der Nokia Communicator machte den Anfang 1996. Mit dem ersten iPhone 2007 wurden Smartphones auch für den Privatanwender interessant. Und was kommt danach? Vielleicht die Datenbrille? Ob sie das Smartphone ablösen können, da sind sich die Experten uneins. Das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt es auch als Podcast, etwa in der ARD Audiothek.